Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ja, wir sind von Geburt an Rechtsohrer. Das heißt, dass wir verschiedene Dinge mit dem rechten Ohr besser verstehen als mit dem linken. Also Kinder sowieso, aber das gilt wohl auch für Erwachsene. Vielleicht habt ihr euch immer gefragt, warum bekomme ich eigentlich im Club bei der lauten Musik das Gespräch nicht mit? Das kann daran liegen, dass immer in euer linkes Ohr reingesabbelt wurde. Da müsst ihr mal den Kopf drehen und müsst ihr die Person mal ins rechte Ohr reinsprechen lassen. Dieses Ohr hat nämlich eine Killer-Applikation. Welche das genau ist, das schauen wir uns heute Abend an. Caro Bredenig ist mit dabei. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Außerdem schauen wir uns an, warum Deutschland das mit dem Winter nicht so richtig kann und warum es immer Chaos ist. War gestern auch wieder so.
Ja, es ist immer dasselbe irgendwie.
Fies irgendwie. Wie man Nüsse richtig knackt, ist auch ein Thema heute bei uns. Und wie die Forderung von Netanyahu, alle EU-Botschaften nach Jerusalem zu verlegen, im Westjordanland zu ankommt, das schauen wir uns auch an. Thilo Jahn ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern, da hat es fast überall in Deutschland geschneit. Da sagen jetzt die einen, toll, Schnee ist flauschiges Wasser, das ist perfekt. Die anderen sind genervt vom Stau oder von ausfallenden Zügen oder Flügen. Wir haben das Gefühl gehabt, Deutschland performt bei Wintereinbruch nicht wirklich gut. Wo die Probleme da liegen, hat sich heute Caro für uns ein bisschen näher angeschaut. Grundsätzlich kann man sagen, es gab viele Probleme, ne?
Gestern, ja, also vor allen Dingen auf den Straßen war es krass. Polizei und Feuerwehr mussten teilweise bis heute Morgen ran. Die hatten wirklich hunderte Einsätze und besonders im Westen von Deutschland war es schlimm. Da hat es ja auch mehrere Verletzte und mindestens einen Toten gegeben. Bei Unfällen. Und auf den Autobahnen, zum Beispiel auf der A2, da ging teilweise überhaupt gar nichts mehr.
Man kann ja schon froh sein, wenn man bei so einem Wetter nicht irgendwo hin muss, irgendwie eine Verpflichtung hat. Mhm. Aber es gab nun mal auch viele Menschen, die zum Beispiel Flugtickets haben, Klammer auf, auch hier in dieser Redaktion, Klammer zu, die nach Deutschland dann wollten oder irgendwo einen Urlaub hin. Für die war es natürlich auch gestern nicht so einfach.
Nee, in Düsseldorf zum Beispiel sind viele Flüge ausgefallen, weil der Schnee da so heftig war, dass die den Betrieb zwischendurch komplett gestoppt haben. In München gab es auch Probleme und auch am größten deutschen Flughafen in Frankfurt. Da sind gestern über 400 Flüge ausgefallen. Viele Fluggäste mussten dann in Hotels übernachten und 200 Menschen mussten im Flughafen Frankfurt auf Feldbetten pennen, weil ja auch nicht alle Leute den Terminal verlassen dürfen, wenn sie zum Beispiel für Deutschland kein Visum haben.
Was ist denn da eigentlich konkret das Problem für den Flugverkehr, wenn es schneit?
Also da gibt es vor allen Dingen zwei Sachen. Erstens müssen die Flugzeuge enteist werden und der Knackpunkt da ist, dieses Enteisen muss halt so lange halten, bis das Flugzeug gestartet ist und das war eben gestern schwierig. Und das zweite sind die Start- und Landebahnen. Jana Schwab vom Frankfurter Flughafen hat mir erzählt, dass die eben voller Schnee und Eis waren und es schwer war, die befahrbar zu machen.
Jetzt ist es so, unsere Bahnen sind 4 Kilometer lang und 60 Meter breit, sodass die Kolleginnen und Kollegen im Räumzug natürlich angefangen haben zu räumen. Und sobald sie hinten fertig waren mit der Räumung, vorne die Bahnen leider schon wieder zugeschneit waren, weil einfach die Schneebedingungen so dicht waren, dass das gar nicht mehr zu schaffen war.
Also eine ganz schöne Sisyphusarbeit.
Also Stillstand auf den Straßen, Flüge fallen aus. Es gibt ja auch noch die Alternative, einfach mit dem Zug zu fahren. Aber da hat es auch nicht richtig funktioniert, wa?
Nee, auch da gab es viele Verspätungen und Zugausfälle, weil Weichen eingefroren sind, weil die Oberleitungen vereist waren oder was auf die Gleise gefallen ist. Laut Bahn ist es eben besonders schwierig, wenn es schneit und kalt ist und auch noch windig ist, weil dann selbst auch die Heizungen nicht mehr helfen, die sie an vielen Weichen mittlerweile schon haben. Und das kam vor allem in Westdeutschland alles zusammen gestern.
Winter, korrigier mich gerne. Ist aber eigentlich jedes Jahr. Warum wirkt sich das dann eigentlich bei der Bahn immer so überraschend aus?
Ja, das habe ich Bahnpressesprecher Achim Staus auch mal gefragt.
Ja, wir bereiten uns natürlich in jedem Jahr intensiv auf den Winter vor. Insofern ist es dann keine Überraschung, wenn er kommt. Wir haben viele Mitarbeiter in Bereitschaft, bundesweit knapp 20.000 Räume und Sicherungskräfte. Die werden natürlich, wenn ein Wintereinbruch bevorsteht, auch schon in Alarmbereitschaft versetzt. Also nicht erst dann gerufen, wenn die erste Schneeflocke fällt.
Ja, er sagt, dass die Einsatzkräfte teilweise ja dann auch mit dem Auto kommen müssen und dann auf den Straßen gestern auch nicht gut vorangekommen sind. Ja, und dann kam auch gestern noch der Fahrplanwechsel dazu, der größte in der Geschichte der Bahn. Ein Drittel aller Fernzüge fahren waren jetzt anders. Dienstpläne und Abläufe sind dann auch anders. Und das war genau das Problem, dass dieser Fahrplanwechsel ausgerechnet an so einem Winterwetter-Ausnahmetag in Kraft getreten ist.
Fies. Jetzt ist gestern. Jetzt machen wir da mal schön Deckel drauf und schauen nach vorne. Flug- und bahnmäßig. Gibt es da noch immer noch viele Probleme?
Ja, so wie das immer ist, wenn es eine Ausnahmesituation gab, dann zieht sich das bis in den nächsten Tag. Am Flughafen Frankfurt zum Beispiel haben heute noch einige Maschinen und Flugbegleiter gefehlt. Aber das Wetter war da wieder einigermaßen normal heute. Deswegen sollte morgen dann eigentlich wieder alles laufen wie geplant. Bei der Bahn kann es noch ein paar Tage länger dauern.
So, dann ist morgen erst Montag. Das können wir auch schon mal festhalten. Schneeparadies für die einen, Schneechaos für die anderen. Caro hat uns erklärt, wo der Schnee eher ein Problem war in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Für ihn ist es klar, nachdem die USA die Botschaft nach Jerusalem verlegen wollen, sagt Benjamin Netanyahu, Israels Premier, werden das auch einige EU-Staaten so machen.
Ich glaube, dass alle oder die meisten europäischen Staaten ihre Botschaften nach Jerusalem verlegen werden.
Das hat er zumindest heute bei der EU in Brüssel sich so gewünscht. Die EU sagt dazu, nee, das ist für uns erstmal keine Option. Und so eine Forderung von Netanyahu ist natürlich auch nicht besonders deeskalierend auf diese Lage, die es da eben gerade gibt. Die Hamas hat ja schon zur dritten Intifada aufgerufen, also einem großen, andauernden, gewaltsamen Aufstand gegen die israelische Besatzung. Schauen wir uns die Lage im Westjordanland etwas genauer an mit Deutschlandfunk Nova. Korrespondent Benjamin Hammer, der war in Ramallah. Benjamin, was für einen Eindruck hast du? Wie ist aktuell die Situation in Ramallah?
Ja, also das kommt ganz drauf an, wenn man sich in der Innenstadt von Ramallah befindet, dann das, was ich gestern beobachtet habe, geht es da sehr normal zu. Ramallah hat ja ohnehin ein bisschen manchmal den Ruf einer Blase, weil da relativ viele Diplomaten sind, weil da sehr viele Intellektuelle sind und die palästinensische Autonomiebehörde. Wenn man dann aber an den Rand von Ramallah fährt, dann merkt man relativ schnell, das ist doch kein Alltag, hier stimmt was nicht. Wir waren an der Grenze zu einem israelischen Armeeposten im Westjordanland und mir ist sofort aufgefallen, relativ viele junge Männer, die sich teilweise eben Kopftücher umgebunden haben und Steine geschmissen haben in Richtung der israelischen Soldaten. Dann kam irgendwann Tränengas zurück von den Soldaten. Das ist gestern relativ gut unter Kontrolle geblieben, aber man hat schon gemerkt, es brannten Reifen, der Geruch war merkwürdig, dann natürlich irgendwann Tränengas. Geht schon noch ab an manchen Stellen des Westjordanlandes.
Welche Qualität haben denn diese Szenen dort vor Ort für dich? Ist es tatsächlich die dritte Intifada oder würdest du sagen, nee, eher routinemäßiger Protest?
Ja, Routine würde ich sagen. Und Routine ist ja in dem Zusammenhang ein trauriges Wort. Ich habe Männer Mitte 30 gesehen, die sagen und mit denen gesprochen, ich protestiere jetzt, seitdem ich 6 bin. Ich habe 8- bis 10-Jährige gesehen, die extrem gut mit diesen Steinschleudern umgegangen sind. Und trotzdem muss man das eben als Routine bezeichnen im Moment. Es ist so, das Wort Intifada, das wird verschieden interpretiert, aber wir können uns ja einfach die zweite Intifada angucken mit Selbstmordattentätern, mit all dem Leid, was es auf beiden Seiten gab. Obwohl das Ganze ja, muss man nochmal sagen, an der Stelle zunächst von den Palästinensern ausging. Das sehen wir im Moment einfach noch nicht. Wir sehen nicht die breite Unterstützung in der Bevölkerung. Es waren gestern auch nicht so viele Leute dort vor Ort bei diesen Protesten. Und wir sehen zwar vereinzelt Terrorattacken gegen jüdische Zivilisten, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir das bei der zweiten Intifada gesehen haben. Das heißt, meine Einschätzung und auch die meisten Leute, mit denen ich hier spreche, das ist noch keine neue Intifada.
Hast du auch mit jungen Palästinensern sprechen können über dieses Thema? Wollen sie denn eine neue Intifada?
Also die jungen Leute, mit denen ich gesprochen habe, ja, und zwar alle. Also erstmal die jungen Leute bei den Protesten, klar, das ist natürlich eine bestimmte Gruppe, die zu diesen Demonstrationen geht und Steine in Richtung von israelischen Soldaten wirft. Aber diese Klarheit, mit der die gesagt haben, wir wollen eine neue Intifada, die hat mich dann doch überrascht. Manche haben gesagt, dritte Intifada, vierte Intifada, fünfte Intifada, völlig egal. Wir werden kämpfen, bis wir, das ist die Sichtweise beziehungsweise von denen unser Heimatland befreit haben. Damit meinen sie meistens auch die Küste von Israel. Das heißt, da gibt es auch eine große Inakzeptanz des Staates Israels.
Benjamin Netanyahu hat ja der EU jetzt vorgeschlagen, beziehungsweise sie aufgefordert, es den USA gleich zu tun und Jerusalem eben auch als Hauptstadt anzuerkennen. Wie wichtig ist eigentlich die EU und wie wichtig sind die USA für die, mit denen du gesprochen hast?
Die USA sind total abgemeldet. Also auf palästinensischer Seite ist Donald Trump zur Hassfigur geworden. Seine Fotos werden verbrannt, die amerikanische Flagge wird verbrannt. Und ja auch auf offizieller Ebene sagen die Palästinenser, wir haben keinen Bock mehr auf die Amerikaner und wir trauen denen nicht mehr. Der Vizepräsident Mike Pence, der wollte ja bald kommen. Und die Palästinenser haben ihn ausgeladen, haben gesagt, wir werden dich oder sie nicht treffen. Die Europäische Union, das ist ganz spannend, weil die haben, so der Vorwurf der Palästinenser, in den vergangenen Jahrzehnten aus Sicht der Palästinenser nicht viel mehr gemacht, als ein bisschen Entwicklungshilfe zu leisten. Und die Palästinenser setzen total auf die Europäische Union. Wir dürfen nicht vergessen, die Europäische Union sagt weiterhin, nein, unsere Botschaften ziehen nicht nach Jerusalem. Erst müssen sich Israelis und Palästinenser einigen. Aber inwiefern die Europäische Union da jetzt in diesen jahrzehntealten, ungelösten und festgefahrenen Konflikt Bewegung reinbringen kann, da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
Benjamin Netanyahu hat heute bei der EU in Brüssel gefordert, sich in der Jerusalem-Frage ein Beispiel an Trump zu nehmen, die Botschaften dorthin zu verlegen. Der Vorschlag, der kam erstmal nicht so gut an. Keiner war überzeugt. Über die Lage im Westjordanland war das unser Korrespondent Benjamin Hammer. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Mal eine steile These formuliert an dieser Stelle. Fast jeder von uns hat in seiner Schulzeit schon mal jemanden gemobbt oder hat zumindest mitbekommen, dass jemand gemobbt wurde und hat dann nichts gesagt oder ist selbst Opfer von Mobbing geworden. Das ist nach wie vor ein Riesenproblem in der Schule. Wie sehr Mobbing wehtut, darüber wird gerade in den USA wieder diskutiert. Caro, warum?
Wegen eines Videos, das seit ein paar Tagen durchs Netz geht und das mittlerweile Millionen Menschen gesehen haben. Auf dem Video sieht man Keaton Jones, das ist ein Junge aus Tennessee. Seine Mutter holt ihn von der Schule ab, weil er Angst hat, zum Mittagessen in die Mensa zu gehen. Keaton sitzt also mit ihrem Auto und ist ziemlich aufgelöst. Er erzählt, dass seine Mitschüler sich über seine Nase lustig machen. Er hat eine Hasenscharte, dass sie Milch über ihn schütten, ihm Schinken in die Klamotten checken und dass sie ihm sagen, dass er keine Freunde hat.
They make fun of my nose. They call me ugly. They say I have no friends.
Keaton sagt dann, dass es unfair ist, andere Leute fertig zu machen, nur weil sie anders sind oder anders aussehen.
People that are different don't need to be criticized about it. It's not their fault.
Und Keaton sagt dann noch, dass es hoffentlich bald besser wird und dass sich andere Leute, die gemobbt werden, nicht fertig machen lassen sollen.
Das hört sich wirklich krass an und das macht einen beim Zuhören auch irgendwie traurig. Es nimmt einen mit. Wie sind die Reaktionen in den USA?
Ja, auch da berührt das Video wirklich viele Menschen. Ganz viele haben das Video kommentiert und ihm da Mut zugesprochen. Auch viele Stars. Katy Perry zum Beispiel hat geschrieben, das Video habe ihr Herz gebrochen und dass alle nett zueinander sein sollen. Und Justin Bieber findet, dass Keaton sehr differenziert und empathisch über seine Erlebnisse gesprochen hat und dass schon allein das zeigt, was Keaton für ein Mensch ist.
The fact that he still has the sympathy and compassion for other people when he's going through it himself is a testament to who he is. And this kid is all time. He's a legend. Go check him out.
Und Keaton hat auch schon einige Einladungen bekommen zu Filmpremieren, zum Beispiel von Mark Ruffalo oder Chris Evans.
Ach, ist doch toll. Go check him out. Das ist doch toll, wenn dann jemand sagt, ey, du bist es wirklich. Also eine schöne Geschichte, schöner Spin-off. Ein Junge aus dem US-Staat Tennessee wird gemobbt, hat dann ganz ehrlich in einem Video davon erzählt und hat jetzt ziemlich viele Reaktionen hervorgerufen, unter anderem von so Größen wie Mark Ruffalo und Justin Bieber.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, ab jetzt bitte Deutschlandfunk Nova unbedingt mit dem rechten Ohr verfolgen. Das ist entscheidend, denn nur dann könnt ihr alles wirklich richtig mitbekommen. US-Forscher der Universität Alabama haben herausgefunden, dass unser rechtes Ohr dem Linken überlegen ist. Alles, was wir über rechts hören, sollen wir besser verarbeiten, als das, was bei links reinkommt. Ich weiß, es ist ganz große Ohrendiskriminierung an dieser Stelle, aber genau deswegen schauen wir nochmal drauf, warum das so ist, zusammen mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck. Grüß dich, Henning.
Hallo.
Was hat das rechte Ohr, was das linke nicht hat?
Zum einen hat das rechte Ohr Zugang zur linken Gehirnhälfte. Und dieser Zugang ist für das rechte Ohr besser als für das linke Ohr. Also anatomisch unterscheiden die sich jetzt nicht deutlich. Also ein Ohr ist ein Ohr. Aber wir hören ja auch nicht mit den Ohren, sondern wir hören mit dem Gehirn. Ja. Und deswegen ist es wichtig, wo im Gehirn wird das verarbeitet, was an den Ohren ankommt.
Aber ist es nicht ein bisschen unclever, dass das rechte Ohr nicht auch mit der rechten Gehirnhälfte verbunden ist?
Verrückt. Nahezu alle Dinge in unserem Körper, die irgendwie ins Gehirn kommen, überkreuzen sich auf ihrem Weg dahin. Also die rechte Hand wird von der linken Hirnhälfte gesteuert und umgekehrt. Aber den Grund dafür kennt noch keiner so wirklich. Also warum das so ist, keine Ahnung. Es hätte auch andersrum sein können. Es hat sich nun mal in der Evolution so durchgesetzt.
Wie haben denn die Forscher jetzt das herausgefunden, dass das rechte Ohr Sachen viel besser versteht als das linke?
Das ist eigentlich ein ganz einfacher Test. Man setzt sich quasi einen Kopfhörer auf. Und auf jede Ohrmuschel wird dann separat was eingespielt, also zum Beispiel Ziffern. Und der Proband oder die Probandin haben dann die Aufgabe, sich an möglichst viele einzelne Ziffern zu erinnern oder denen wird gesagt, achte mal nur auf dein rechtes oder nur auf dein linkes Ohr. Und weil man diese Ohren unterschiedlich beschallen kann, kann man dann auch später feststellen, okay, an welches Ohr gewissermaßen hat man sich besser erinnern können, wenn es zum Beispiel um Zahlen geht. Und da stellt man fest, okay, wenn es das rechte Ohr ist, da erinnert man sich an mehr Zahlen, als wenn das jetzt im linken Ohr angeboten wird.
Aha, das heißt, Sprache ist also verständlicher im rechten Ohr und sowas wie Musik zum Beispiel wäre dann wieder im linken besser zu verstehen oder was?
Also tatsächlich geht man davon aus, dass Sprache hauptsächlich in der linken Hirnhälfte verarbeitet wird und das, was am rechten Ohr ankommt, kann dann eben auch besser sprachlich verarbeitet werden und dann könnte es so sein, dass man sich daran besser erinnert. Nun ist es so, Sprache ist mehr als nur Wörter oder Buchstaben. Also Sprache ist ja auch Sprachmelodie. Also ich kann zum Beispiel sagen Entschuldigung oder ich kann sagen Entschuldigung. Das ist zweimal mehr oder weniger derselbe Datensatz, aber einmal ist die Sprachmelodie ganz anders und da springt die rechte Gehirnhälfte ein. Also die linke erkennt welche Buchstaben, welche Wörter und die rechte macht die Sprachmelodie dazu und fertig ist dann das gesamte gesprochene Wort.
Oh Gott, Henny, jetzt wird's aber komplex. Das heißt, wenn jemand einen Singsang in der Stimme hat, ja, dann sollten wir doch lieber das linke Ohr nehmen und wenn jemand ganz trocken und nüchtern spricht, dann das rechte, ja?
Also wenn man genau zuhören möchte und sich daran erinnern möchte, was war denn jetzt konkret da los, dann ist es immer besser, das rechte Ohr zu nehmen, weil auch schon kleine Kinder fangen an, mit dem rechten Ohr verstärkt wahrzunehmen, wenn es um Details geht. In Wirklichkeit, in unserem Umfeld haben wir natürlich in der Regel beide Ohren, aber man stellt fest, wenn Menschen die Wahl haben, an einer Tür zu lauschen beispielsweise, was dahinter so vor sich geht und getuschelt wird, dann nehmen die meisten Menschen das rechte Ohr, um sich da anzulehnen.
Spielt es denn eigentlich eine Rolle, ob man jetzt Linkshänder oder Rechtshänder ist bei der Sache?
Nicht so wirklich, denn Sprache wird auch bei Linkshändern überwiegend in der linken Gehirnhälfte verarbeitet. Also bei Rechtshändern in über 90% und bei Linkshändern immer noch bei über 2/3 wird es links verarbeitet. Das bedeutet auch hier wieder, das rechte Ohr hat den Vorteil, weil das rechte Ohr kommt schneller an die linke Hirnhälfte und damit an die Sprache dran.
Also Lauschen an der Tür haben wir gerade schon gehört von dir, da empfiehlst du auch das rechte Ohr. Wie ist es im Club bei lauten Gesprächen? Welches Ohr sollten wir da hinhalten?
Ja, das kommt drauf an, ob man sich noch an alles erinnern möchte oder ob es nur darum geht, ob man eine schöne Zeit hat. Also wenn man sich daran erinnern möchte, worum es ging, dann besser das rechte Ohr. Ansonsten kann man auch gerne beide Ohren nehmen. Ja.
Unser rechtes Ohr ist besser mit der linken Hirnhälfte verbunden und deshalb verstehen wir Dinge besser, wenn wir mit dem rechten Ohr zuhören. Das haben amerikanische Forscher herausgefunden. Also muss man jetzt ganz genau darauf achten, welches Ohr man wo ansetzt. Erklärt hat uns das alles der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heute Morgen 5:20 in Hollywood an der Westküste, war es 8:20 an der Ostküste in den Staaten. Also beste Zeit im Frühstücksfernsehen mal die Nominierung für die diesjährigen Golden Globes für die Goldene Weltkugel bekannt zu geben. Die werden am 7. Januar in Beverly Hills vergeben und es freut uns sehr schön, an diesem Tag wurde nämlich auch was Deutsches nominiert.
Best Motion Picture Foreign Language. In the Fade, Germany, France.
In the Fade, aus dem Nichts von Fatih Akin. Dieses harte Thema, der Film ist ja angelehnt an die Morde des NSU und an den Prozess, der da noch läuft. Unter anderem in der Hauptrolle Diane Kruger. Sie spielt da mit und Caro, du hast den Film schon gesehen.
Ja.
Ja, wie ist er?
Also ich finde ihn richtig, richtig gut. Ich freue mich, dass er nominiert ist. Ja. Sie spielt ja die Frau eines Kurden, der ermordet wird. Mit dem hat sie einen Sohn, der wird bei dem Mordanschlag auch getötet. Und dann geht es eben darum, wie wird das aufgearbeitet vor Gericht. Und das eben ganz ähnlich wie bei den NSU-Morden. Erst die Polizei sagt, ja, das muss irgendwie unter Ausländern irgendwie passiert sein, dieser Anschlag. Und dass erstmal so voll ausgeschlossen wird, dass da was Fremdenfeindliches hinterstecken könnte. Und damit findet sie sich eben überhaupt nicht ab.
Und geht dem nach? Genau. Ist es ein harter Tobak? War es denn auch so anstrengend, im Kino dann den zu gucken? Oder?
Also anstrengend nicht. Also es ist jetzt kein Feel-Good-Movie. Ja. So, aber anstrengend fand ich es nicht. Ich fand es einfach sehr, sehr spannend und sehr, sehr berührend.
So, dann schauen wir mal nochmal nach in der nächsten halben Stunde hier in Deutschlandfunk Nova, ob dieser Film denn auch Chancen hat. Auf einem Golden Globe zumindest ist er nominiert. Unter den 5 der Filme, die aus dem Ausland kommen, taucht eben auch Aus dem Nichts von Fatih Akin auf. Wir schauen uns die Nominierung ausführlich in der nächsten halben Stunde an.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute ist Montag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir wurde heute der Müll abgeholt. Montag heißt blaue Tonne, Papiermüll ist dran. Die Chance ist zwar jetzt gering, aber es könnte durchaus sein, dass das, was bei uns da abgeholt wird, am Ende in China landet. China ist nämlich der weltweit größte Müllimporteur. Gerade Pappe und Papier landen da wohl von uns sehr oft. Ab 2018 soll aber Schluss damit sein. Was ist da los? Und importieren wir eigentlich mehr, als dass wir exportieren in Deutschland? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat die Antwort.
Die Chinesen haben die Schnauze voll. Seit über 30 Jahren haben sie den größten Industriestaaten containerweise Müll abgenommen. Elektroschrott, Plastik, Altpapier und so weiter. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Das hat die chinesische Regierung schon im Sommer in einem Schreiben an die Welthandelsorganisation WTO bekannt gegeben und jetzt nochmal konkretisiert. Das berichtet unser Korrespondent Axel Dorloff.
Die Einfuhr von 24 Abfallarten soll ab 2018 verboten werden. Darunter diverse Plastiksorten, Metall- oder Elektroschrott. Chinas Regierung nennt die Anti-Müll-Initiative Operation Grüner Zaun.
Dieser Abfallhandel mit China hat sich Anfang der 1990er Jahre entwickelt. Damals haben massenweise Schiffe das Land verlassen, in Richtung Europa oder die USA, vollgepackt mit Spielzeug, Staubsaugern, Klamotten und Mikrowellenherden. Auf der Rückfahrt waren diese Schiffe aber leer, bis jemand auf die Idee kam, den Müll aus den Industrieländern mitzunehmen, in China aufzubereiten und daraus wieder neue Verpackungen und neue Produkte zu bauen. Dass China jetzt aber den grünen Zaun hochzieht, das hat mehrere Gründe.
Ein Problem, der Müll aus dem Westen kam oft toxisch verunreinigt in China an. Zum anderen hat das Land mittlerweile genug eigenen Müll. Nach offiziellen Angaben hat die Volksrepublik im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Tonnen Hausmüll produziert und weitere 3,3 Milliarden Tonnen Industrieabfälle. Rund 10-mal mehr als vor 10 Jahren.
Jetzt war mir zwar klar, dass Müll ein Wertstoff ist. In so einer Tonne alter Handys steckt ja mehr Gold drin als in einer Tonne Gestein aus einer Goldmine. Aber dass es auch mit Plastik oder Altpapier globalen Handel gibt, das war mir ehrlich gesagt neu. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie steht da eigentlich Deutschland da? Sind wir eher Müllimporteur oder eher Müllexporteur?
Eher Exporteur.
Warum?
Weil wir viel produzieren. Warum sollten wir Müll reinbringen?
Ich glaube eher exportiert, muss ich sagen. Weil wir sehr viel Müll produzieren. Deswegen, andere Länder sind da deutlich, deutlich besser schon.
Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen. Aber tatsächlich ist es genau umgekehrt.
Deutschland ist generell ein Importeur von Abfällen. Wir importieren also wesentlich mehr Abfälle, als wir exportieren.
Sagt Joachim Wuttke vom Umweltbundesamt. Und er weiß auch, dass da alles Mögliche über die Grenze geschafft wird.
Seien es metallhaltige Abfälle, sei es Altholz, seien es beispielsweise Abfälle aus der Aufbereitung von Elektronikschrott, aber auch so verbrauchte Konsumgüter wie Batterien werden grenzüberschreitend verbracht.
Das meiste, was an Müll in Deutschland ankommt, stammt aus der europäischen Nachbarschaft. Im Durchschnitt wird das Zeug etwa 500 Kilometer weit transportiert. Und in Europa handeln die Staaten deswegen mit ihrem Müll, weil bestimmte Müllsorten im Nachbarland einfach besser verwertet werden können als zu Hause.
Also kleinere EU-Mitgliedstaaten haben eben halt nicht den kompletten Satz an Verwertungs- oder Beseitigungsanlagen und es wäre auch ökonomisch und ökologisch unsinnig, den vorzuhalten. Oder aber ein anderer Grund, der Aufbau der Abfallwirtschaft in einem Mitgliedstaat ist noch nicht so weit fortgeschritten wie in einem anderen Mitgliedstaat und der nutzt dann eben halt Anlagen aus dem Nachbarmitgliedstaat oder auch teilweise aus entfernteren Mitgliedstaaten.
Und da können wir dann behilflich sein, sagt Philipp Sommer von der Deutschen Umwelthilfe.
Der Müll, der nach Deutschland kommt, ist vor allem Restabfall aus Großbritannien oder Italien, die eben kaum solche Verbrennungskapazitäten haben. Und diese Abfälle werden dann in Deutschland hier in den Verbrennungsanlagen verbrannt.
Dass China jetzt seinen grünen Zaun hochzieht und deutlich weniger Müll ins Land lassen will, das hat auch Konsequenzen für die europäische Abfallwirtschaft. Bisher konnte nämlich eine Menge Müll weitgehend unsortiert, dafür aber mit einer Menge Gewinn nach China verkauft werden. Aber diese Zeiten sind jetzt vorbei. Künftig muss der Müll deutlich besser getrennt werden, um überhaupt eine Chance zu haben, nach China verschifft zu werden.
Heute war es soweit. An diesem 11. Dezember wurden die Nominierungen für die Golden Globes bekannt gegeben. Die finden statt im nächsten Januar immer traditionell, und zwar in Beverly Hills. Und ganz, ganz früh morgens um 20 vor 5 Hollywood-Zeit, 20 vor 8 an der Ostküste, da gab es auch eine gute Nachricht für Deutschland.
Best Motion Picture, Foreign Language. In the Fade, Germany, France.
Aus dem Nichts von Fatih Akin ist nämlich nominiert als bester nicht englischsprachiger Film. Schauen wir uns die Nominierten ein bisschen genauer an mit Nicole Markwald, unserer Korrespondentin in L.A. Grüß dich, Nicole.
Hallo.
Ist das überraschend, dass Aus dem Nichts nominiert ist?
Nicht wirklich, wenn wir bedenken, dass Aus dem Nichts quasi auch der Oscar-Beitrag aus Deutschland ist. Da steht ja noch nicht fest, wer unter die besten 5 kommt. Aber die Länder, die mitmachen wollen, mussten ihren Favoriten benennen. Deutschland hat das getan mit Aus dem Nichts. Und dann habe ich vor 2 Wochen gesehen ein Video bei dem Branchendienst The Hollywood Reporter. Da gibt's jetzt in der Awards-Season immer so schöne Video-Diskussionsrunden. Und das war die Directors Roundtable, also nur Regisseure. Und wer saß da mit dran am Tisch? Fatih Akin. Also so ganz überrascht hat es mich nicht.
Welche Überraschung gab es denn sonst noch bei den Nominierten?
Na, ich finde schon Christopher Plummer. Also der spielt ja in dem Film All the Money in the World den Ölmilliardär Jean-Paul Getty. Der Film ist noch nicht im Kino, aber wir können uns vielleicht an die Diskussion erinnern, denn Christopher Plummer hat Kevin Spacey ersetzt, nachdem ja die Vorwürfe gegen den wegen sexueller Belästigung bekannt wurden. Spacey wurde aus dem fertigen Film rausgeschnitten und durch Plummer ersetzt. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber für Christopher Plummer hat sich's gelohnt. Insgesamt hat der Film sogar 3 Nominierungen bekommen für einen Golden Globe, obwohl er noch nicht im Kino läuft. Der fängt erst am 25. Dezember an. Also ich frage mich, welchen Schnitt die Auslandsvertreter da überhaupt zu sehen bekommen haben.
Ja, viele munkeln natürlich auch, dass Ridley Scott, der Regisseur, ja auch gute Chancen hat für einen Oscar. Mal sehen, welche Produktionen liegen denn weit vorne bei den Nominierungen?
Also an allererster Stelle natürlich das Märchen Shape of Water, das Flüstern des Wassers des Mexikaners Guillermo del Toro. 7-mal nominiert mit Sally Hawkins. Die spielt darin eine stumme Putzfrau in einem Forschungslabor und verliebt sich in ein Monster. Also es ist so ein bisschen eine Beauty and the Beast Geschichte. Hawkins spricht auch keine einzige Zeile, aber sie wurde trotzdem als beste Hauptdarstellerin nominiert. Dann gab es 6 Nominierungen für Die Verlegerin von Steven Spielberg. Das basiert auf einer wahren Geschichte über Catherine Graham, die wird von Meryl Streep gespielt und die Entscheidung in den 70ern, ob die Post, die Washington Post natürlich, die Pentagon Papers veröffentlichen solle oder nicht. Und wenn wir mal kurz auf den Fernsehbereich gucken, denn die Globes gibt es ja sowohl für Kino als auch für Fernsehproduktion, da liegt die Serie Big Little Lies ganz vorn mit 6 Nominierungen. Und es wurde ja auch gerade erst bekannt, dass eine 2. Staffel in Planung ist.
Mit Nicole Kidman und Reese Witherspoon unter anderem. Hollywood ist jetzt auch gerade noch mit beschäftigt mit den massiven Anschuldigungen sexueller Belästigung, um die aufzuarbeiten. War das denn in irgendeiner Art und Weise bis auf Christopher Plummer Thema?
Nee, und diese Verkündung, die müsst ihr euch wirklich als ganz fixe Sache vorstellen. Also da waren 4 Schauspieler in diesem Jahr, unter anderem Sharon Stone und Kristen Bell, die die Nominierten vorlesen. Es sind ja immerhin 25 Kategorien, also viele Namen und Filmtitel. Und da haben die gar keinen Gestaltungsspielraum und können sich da auch überhaupt keinen Kommentar erlauben.
Wichtige Frage, wer wird moderieren?
Das wird Seth Meyers sein und deswegen glaube ich, dass dieses Thema sexuelle Belästigung in Hollywood ganz, ganz sicher auftauchen wird bei der Verleihung. Es gibt kein größeres Thema hier im Moment und die Aktualität, die wird es auch im Januar noch geben. Also Meyers ist bekannt für scharfe Schüsse gegen Donald Trump und er hat garantiert auch zu diesem Thema viel zu sagen.
Heute wurden die Nominierungen für die Golden Globes im Januar veröffentlicht. Wir können uns freuen. Aus dem Nichts von Fatih Akin ist nominiert als bester nicht englischsprachiger Film. Eingeordnet hat uns das alles Nicole Markwald, unsere Korrespondentin in L.A.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Habt ihr heute um 11 Uhr gearbeitet? Warum? Weil montags um 11 Uhr sind wir am produktivsten. Warum das so ist, hat uns heute Anne Preger erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wann schaffen wir auf der Arbeit am meisten? Das haben die Entwickler einer Software für Agenturen und Projektmanagement mal genauer untersuchen lassen. Und rauskam, am produktivsten sind die Nutzer der Software immer morgens um 11 Uhr rum und über die gesamte Woche gesehen immer montags um 11 Uhr. Dieses Produktivitätshoch hält allerdings nicht lange an, sondern fällt schon um die Mittagszeit ab. Und nachmittags nach 16 Uhr geht gar nichts mehr. Der unproduktivste Tag der Woche ist demnach übrigens der Freitag. Übers ganze Jahr gesehen zeigte sich, dass bei Nutzern der Arbeitssoftware die produktivste Jahreszeit der Herbst ist, speziell der Oktober. Am wenigsten geschafft wird demnach im Winter, speziell im Januar. Für die Untersuchung wurden die weltweiten Daten der Softwarenutzer anonymisiert und ausgewertet. Insgesamt wurden mehr als 1,8 Millionen Projekte und 28 Millionen Arbeitsschritte untersucht. Wie mögt ihr eure Serien am liebsten? Mit Happy End oder lieber realistisch? In Zukunft könnt ihr vielleicht beides haben, zumindest bei Netflix. Da überlegen die Programmentwickler nämlich, ob sie Shows mit alternativen Handlungssträngen drehen und die Nutzer dann selbst entscheiden lassen, wie es weitergeht. Das Konzept hat der Videodienst schon in seinem Kinderprogramm getestet, zum Beispiel in einer Folge der Animationsserie Der gestiefelte Kater, in der Zuschauer rund ein Dutzend Mal in die Handlung eingreifen können. Aber die Netflix-Macher sind sich noch nicht sicher, ob Interaktivität auch bei Erwachsenen funktioniert oder ob die lieber vorm Bildschirm sitzen und sich berieseln lassen. Wann und mit welchen Inhalten die Tests starten sollen, hat der Konzern noch nicht bekannt gegeben. Andere Produzenten haben schon mit interaktiven Formaten und Kinofilmen experimentiert. Zum Beispiel kam vergangenes Jahr der Thriller Late Shift raus, bei dem das Kinopublikum die Handlung per App mitbestimmen konnte. Unser rechtes Ohr ist besser als das linke. Und das gilt für Kinder, aber auch noch für Erwachsene. Das haben US-Forscher von der Uni Alabama bei Hörtests rausgefunden. Die Tests haben sie mit Leuten gemacht, die zwischen 19 und 28 Jahren alt waren. Denen wurden zur selben Zeit unterschiedliche Wörter oder kurze Sätze aufs Ohr gegeben und später sollten sie die Sachen dann nachsprechen. Dabei kam raus, wenn viele Infos auf einmal verarbeitet werden müssen, wie Zahlen, Begriffe und andere Wörter, dann geht das mit dem rechten Ohr besser. Einzelne Testpersonen konnten die Aufgaben mit rechts sogar um bis zu 40% besser erfüllen als mit links. Bisher waren Forscher davon ausgegangen, dass dieser Vorteil des rechten Ohrs ab dem 13. Lebensjahr mit dem Alter nachlässt.
Deutschlandfunk Nova.
Ich weiß, es ist Winter, aber wir müssen mal ganz kurz über Vanilleeis mit Macadamia-Splittern reden. Unglaublich lecker, wurde mir heute aus dem Team bestätigt, weil diese Nusssplitter so gut schmecken. Macadamia, kennt ihr, diese kleine runde Nuss, bisschen größer als eine Haselnuss, hat nur ein Problem und deswegen ist dieses Eis mit den Splittern so lecker. Die Nuss ist unglaublich schwer zu öffnen. Sie hat eine harte Schale, das splittert. Seit einem Jahr tüftelt Matthias Kröger an der TU Bergakademie Freiberg daran, wie man diese Nuss unbeschadet öffnet. Das wäre natürlich das Aus fürs Eis. Herr Kröger ist Leiter des Instituts für Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung. Und jetzt zu Weihnachten, da widmet er diesem Thema, dem Nüsseknacken, eine ganze Vorlesung. Schönen guten Abend, Herr Kröger.
Ja, guten Abend, Herr Jahn.
Wie bekommt man die Macadamia-Nuss unbeschadet auf?
Das ist eine nicht ganz einfache Frage, wenn man das ein wenig vergleicht. Walnüsse, da braucht man so ungefähr 20 Kilogramm oder 200 Newton, um die zu zerdrücken. Bei den Haselnüssen braucht man vielleicht schon doppelt so viel. Bei einer Macadamia-Nuss passiert bei 100 Kilogramm, wenn man sich da drauf stellt, noch gar nichts. Da muss man also noch größere Kräfte haben. Und das setzt die meisten der normalen Nussknacker ziemlich in die Grenzen. Dann gehen die sehr, sehr schnell kaputt. Und insofern braucht man eine andere Methode. die zu zerlegen. Mhm. Und das geht natürlich ganz grob motorisch, wenn ich mit dem Hammer draufschlage oder ich kann auch mit einer Schraubzwinge da draufdrücken, bloß dann bleibt meistens auch nicht viel von der Nuss übrig, die ich ja eigentlich haben wollte.
Ja, das ist auch ein bisschen gefährlich für zu Hause, oder?
Das ist sicherlich auch nicht ganz für zu Hause geeignet. Wir sind da dran mit einer Partneruniversität in Kenia, die selber Macadamia-Nussplantagen haben. Und die haben das Problem, dass sie nicht gut an die Nüsse rankommen. Und für die ist es ganz wichtig, dass die Nüsse noch heile sind. Dann halten die deutlich länger. Man hat auch eine vernünftige Ressourceneffizienz, würden wir hier an der Universität sagen. Das heißt, es geht auch nichts verloren, wenn die Nuss innen drin dann wirklich heile bleibt.
Was muss man da bauen? Also, oder was haben Sie da schon gebaut?
Ja, da haben wir gerade einen neuen Nussknacker entwickelt, der sich wir hatten uns überlegt, dass die beste Lösung, so eine runde Nuss zu zerstören, eigentlich Zugkräfte sind. Und die Zugkräfte kriegen wir jetzt ein bisschen ähnlich in das System rein, wie man das vielleicht mit einer Axt und einem Stückchen Holz kennt. Ich spalte die Nuss auf. Das geht jetzt nicht ganz so einfach bei einer runden Nuss, wie man sich das bei einem Holzstück vorstellen kann. Dadurch haben wir eine spezielle Führung entwickelt, drücken eine kleine Kerbe dort rein in die Nussschale und reißen die dann an der Stelle auseinander.
Das heißt, wir brauchen einen Nusszieher, keinen Nussknacker?
Könnte man fast so sagen, ja. Wäre eine gute Bezeichnung dafür.
Aber bei der Walnuss, da haben Sie jetzt gesagt, 200 Newton braucht man. Da verhält es sich so ein bisschen einfacher. Was ist da die beste Methode? Aufhebeln oder zerknacken? Manche nehmen ja auch zwei Nüsse und pressen die dann so gegeneinander.
Ja, eine Walnuss kriegt man in vielen Fällen auch einfach mit der bloßen Hand auf. Ist die Frage, was ich damit machen möchte. Manche, wie hier im Erzgebirge, machen auch noch aus den halben Nussschalen noch Figuren. Und dann muss ich die natürlich heile aufkriegen. Mhm. Ich kann sie natürlich auch pur zerstören. Also es gibt da so die eine oder andere eine Zwille oder so eine Feder, wo man Stößel spannt und schlägt dort drauf. Der Spaßfaktor ist dann sehr, sehr groß. Allerdings sind nur noch Scherben von den Nüssen übrig. Und ich möchte vielleicht halbe Walnussschalen auf meinen Kuchen legen, dann muss ich natürlich eine andere Methode haben. Denn es ist sehr geschickt, die wirklich dezent zu öffnen. Dafür gibt es so kleine, flache Bleche, manchmal in Herzform, also auch noch schöne Dekoration. Die stecke ich in die Spalte rein, drehe ein Stückchen und dann teile ich tatsächlich die Nuss in zwei Teile. Ja. Funktioniert auch mit einem kleinen Schraubendreher, sowas wie ein Phasenprüfer. Also sehr, sehr einfach und dann kann ich die zwei Hälften der Nuss dort raussortieren.
Was würden Sie denn sagen? Also jetzt hat natürlich keiner so einen Phasenprüfer zu Hause. Was würden Sie denn für ein Gerät empfehlen für zu Hause, für den Gebrauch, um Nüsse zu öffnen? So was ein Allrounder?
Ja, es gibt da einige ganz schicke Allrounder. Eine Lösung ist zum Beispiel ein Nussknacker, der in der Kegelform ist, da kann ich oben die Nuss reinlegen und drücke dann an zwei Hebeln das Ganze zusammen. Als Maschinenbauer würde man so vielleicht sagen, ein Kegelbrecher. Gibt es also Parallelen zum Bergbau und zu den Brechen von Stein. Da hat man ähnliche Probleme.
Hm. Ich habe schon mitbekommen, Herr Krüger, dass es Ingenieure der Luftfahrt gibt, die einen Weihnachtsbaum in einen Windkanal reinstellen und dann gucken, wann dieser Weihnachtsbaum bricht. Sie sind Maschinenbauer. Warum beschäftigen Sie sich eigentlich so mit dem Nussknacken?
Ja, der Gedanke ist mir gekommen, als ich überlegt habe, ich möchte den Studenten irgendwann in meiner Vorlesung Konstruktionsmethodik beibringen, also das Ideen finden und das möglichst an einem Beispiel, wo jeder sofort weiß, worum es geht. Mhm. Wenn ich einem Studenten sage, es geht um Nüsse knacken, dann hat jeder so eine kleine Zange im Kopf, mit der man Nüsse knackt und denkt eigentlich auch nicht weiter. Und jetzt kann man ein Stückchen überlegen, was sind eigentlich die Anforderungen. Und eine der spannenden Anforderungen ist vielleicht das, dass man sich an dem Gerät nicht verletzen kann. Und da scheitern die einfachen Nussknacker zum Teil schon dran, weil die einfach auf der anderen Seite der Nuss so ein bisschen zulaufen und da kann man seinen Finger sehr schön drin einklemmen. Also ich kenne viele Leute, die haben sich schon beim Nüsseknacken wehgetan. Und solche Anforderungen kann man dann weiter stellen und kann methodisch sich überlegen, was brauche ich eigentlich? Ich brauche ein bisschen Energie. Wo könnte die Energie herkommen? Aus einer Feder, aus Handkraft, aus, ja, es gibt auch so eine Zwillenlösung, die ist sehr schön. ein Gummiband langziehen und dann schlägt die Nuss gegen eine Platte. Also man kann sehr gezielt.
Da ist für jeden was dabei, höre ich raus, Herr Kröger, ja?
Ja, sehr viele verschiedene Lösungen. Und das ist eigentlich das, was ein Konstrukteur ausmacht. Verschiedene Lösungen finden und je nach Anforderung dann die richtige auswählen.
Ja, wenn man Ihnen jetzt zugehört hat, dann kauft man sich vielleicht jetzt eine Kegel-Variante. Ne? Zu Weihnachten kann ja auch mal sein. Matthias Kröger ist von der TU Bergakademie Freiberg und macht eine Nussknacker-Vorlesung vor Weihnachten. Herr Kröger, was war das? 12:30 Freitag, ne? Ist die Vorlesung.
Genau.
Wenn man da noch hinkommen will, muss man halt einmal rüber nach Freiberg. Ansonsten schönen Abend und falls wir uns nicht mehr hören, Herr Kröger, frohe Weihnachten.
Ja, wünsche ich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Netflix. Netflix heißt im Moment noch gute Serien, die wir uns reinziehen können, anschauen können. Wir müssen außer ein bisschen Geld zahlen, nichts machen eigentlich. Selbst die nächste Folge wird ja problemlos gestartet, wenn die vorherige fertig ist. Caro, dabei will Netflix aber das nicht unbedingt belassen. Ne? Die haben neue Pläne.
Ja, Netflix überlegt, wie sie interaktiver werden können. Deshalb hat der Streamingdienst jetzt mal Experimente bei Kinderserien gemacht. Also da konnten die Kids bei Serien sich an bestimmten Stellen entscheiden, wie es weitergehen soll. Es gab also verschiedene Handlungsverläufe zur Auswahl. Das will Netflix demnächst jetzt auch bei Serien und Filmen für Erwachsene ausprobieren.
Wie könnte das konkret aussehen?
Ja, also das muss Netflix selber noch überlegen, aber man könnte zum Beispiel Serien so noch stärker anpassen an den Geschmack eines jeweiligen Zuschauers. Also jetzt zum Beispiel mal bei Stranger Things. Wenn ich es gern gruselig habe, dann gibt es noch mehr Fights gegen die Demogorgons, also diese Monster. Und wenn ich es eher romantic mag, dann fällt so eine Monsterszene eben weg und stattdessen gibt es eben noch ein bisschen mehr Verliebtheitsszenen.
Oder die Kids, noch mehr von den Kids einfach.
Genau, ein bisschen noch mehr so 80s
Style. Auf jeden Fall.
Aber Netflix sagt eben selber, dass sie das noch gar nicht einschätzen können, ob die Zuschauer da überhaupt die Wahl haben wollen. Also steht alles noch ziemlich am Anfang.
Ja, spannendes Projekt. Ne? Dann gehst du davon aus, dass derjenige, der sich berieseln lässt, auch mal eine richtige Entscheidung trifft und dass du nicht einfach den Handlungsstrang, der vorgegeben ist, weiterfolgst.
Genau.
Schwierig auch in der Produktion, stelle ich mir vor.
Aufwendig.
Netflix überlegt, wie man Streaming interaktiver und personalisierter machen kann in Zukunft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn sich die Friedensforscher aus Stockholm melden, dann hoffen alle immer, dass sie sagen, ist weniger geworden. Das Stockholm International Peace Research Institute, kurz SIPRI, beobachtet den globalen Markt für Rüstungsgüter und sagt uns regelmäßig immer, wer wie viel Waffen auf dieser Welt verkauft oder eben gekauft hat. Leider gab es heute kein ist weniger geworden. Die Verkäufe sind im letzten Jahr zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder gestiegen. Eine Trendwende also. Ich habe über die Waffenverkäufe heute mit unserem Korrespondenten in Stockholm, mit Carsten Schmiester, gesprochen. Ich wollte wissen, was denn die Gründe für diesen Anstieg sind.
Die Gründe sind einfach gewachsene Nachfrage international, aber da ganz besonders, Sie sagen, im Nahen Osten, aber auch in Südostasien. Und es wird auch gesagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika selbst mehr im Ausland tätig sind, also mehr Waffen verbrauchen bei ihren eigenen Einsätzen. Und dann kaufen sie natürlich auch gerne zu Hause. Und das erklärt auch, warum amerikanische Waffenhersteller die größten Zuwächse haben.
Und welche Länder verkaufen denn noch besonders viel?
Es wird auch noch ganz gut verkauft in Russland. Russland hat ebenfalls eine Steigerung, wobei man schon mal sagen muss, die Steigerung ist jetzt nicht riesig, in Anführungsstrichen. Es sind in Anführungsstrichen nur 1,9% im Schnitt. Aber in Amerika gibt es einige Konzerne, die doch deutlich im zweistelligen Bereich liegen. Russland nur 7% etwa. Und auch das dürfte etwas mit Auslandseinsätzen russischer Armeen zu tun haben, Beispiel Syrien.
Welche Waffen werden denn besonders häufig verkauft? Was steht denn da drin?
Das ist nicht so genau aufgelistet. Es wird immer gesagt, Waffensysteme oder auch militärische Dienstleistungen. Letzteres ist ganz spannend. Also Waffensysteme, da denkt man sofort und auch zu Recht an Flugzeuge, an Kampfflugzeuge. Lockheed Martin, der größte amerikanische Waffenhersteller, hat übrigens im Berichtsjahr gerade Sikorsky, diese Hubschrauberfabrik, gekauft und allein deshalb schon deutlich mehr Umsatz gemacht. Ansonsten gibt es militärische Dienstleistungen und das sind zum Beispiel auch Firmen wie seinerzeit Blackwater, Leute, die Söldner beschäftigen, wo also Staaten, auch im Westen, Amerika macht das sehr, sehr oft, einfach militärische Dienste sich kaufen und dann Leute für sie im Ausland kämpfen lassen.
Inwieweit taucht denn in diesem Bericht Deutschland auf und was steht über Deutschland drin?
Deutschland taucht zunächst einmal auf als eines der westeuropäischen waffenproduzierenden Nationen. Da könnte man meinen, naja, alles schick, denn die Aussage ist, dort sind die Verkäufe etwa gleich geblieben. Aber es gibt eben zwei Ausnahmen. Die eine Großbritannien, die andere ist Deutschland. Deutschland hat einen generellen Zuwachs laut SIPRI in diesem Berichtszeitraum von 6,6%. Aber genannt werden explizit zwei Rüstungskonzerne, Krauss, Maffei, Wegmann, die bauen gepanzerte Fahrzeuge, oder auch Rheinmetall, die haben verschiedene Rüstungssparten. Die einen mit 12,8% und die anderen mit 13,3% plus. Wenn man sieht, dass der weltweite Trend nur plus 1,9 ist, dann ist das mal eine Ansage. Mhm.
Seit 2002 sagt uns SIPRI immer wieder, wer wie viele Waffen auf dieser Welt verkauft oder eben gekauft hat. Wie kommen denn die Friedensforscher da an ihre Zahlen?
Das kann man sich auf der Website angucken. Die sind da transparent und sagen, wo liegen unsere Quellen. Und das ist erstmal ganz erstaunlich. Sie sagen zum Beispiel, die Quellen, die wir am meisten nutzen, das sind Veröffentlichungen, Fachveröffentlichungen, Fachzeitschriften. Die gibt es. Defense News, Jane's Defense Weekly. Jeder, der sich mal mit Sicherheitspolitik beschäftigt hat, kennt sowas. Also im Prinzip Zeitungen da lesen. Die sind dann im Internet unterwegs. Auch da kann man viel lesen. Und sie sagen, die Vereinten Nationen und auch einzelne Regierungen haben Berichte zu Waffenexporten. Und da kann man reingucken. Die sind meist öffentlich. Es gibt eine große Ausnahme, die heißt China. Und da sagt SIPRI auch seit Jahren, da können wir einfach keine Angaben zu machen. Wir wissen zwar, dass die immer mehr Waffen herstellen, auch immer mehr exportieren, aber wir kommen an keine verlässlichen Daten ran und schätzen wollen wir nicht.
Aber SIPRI, das können wir auch nochmal festhalten, geht heute klar mit dieser Nachricht raus. Es gibt da eine Trendwende, was die Waffenverkäufe angeht.
Ja, diese Trendwende ist da, sie ist leicht und zeichnet sich ab. Wir haben immer wieder darüber berichtet, weil SIPRI sowas ja öfter mal sagt. Es gibt vom Februar vor ja, 10 Monaten etwa eine Aussage, die gesagt haben, es ist eine kleine Trendwende da, global gesehen, aber noch kein Grund zur Sorge. Wir müssen aber gerade die Brennpunkte, und da werden wiederum der Nahe Osten und Südostasien genannt, aber ganz genau im Blick behalten.
Erstmals seit 5 Jahren haben internationale Rüstungskonzerne wieder mehr Waffen verkauft. Das steht heute im neuen SIPRI-Report. Der Stockholmer Friedensforscher erklärt und eingeordnet hat uns das Carsten Schmiester, unser Korrespondent dort. Caro Bredendieck und Thilo Jansen raus. Schönen Abend noch.
Tschüss. Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.